die Vorbereitung und auch für die Lieder, die wir eben gemeinsam miteinander singen durften. Heute Morgen ist ja so überall so der Nebel nicht ganz so tief. Hier hängt der über Steinbach, der ist so ein bisschen höher. Aber wenn man, je nachdem, wo man gerade durch die Gegend fährt, da kann es sein, dass an den einen oder anderen Stellen mal so ein Nebel ist und dass man durch den Nebel gar nichts mehr so richtig sieht. Manchmal sieht man so gar nicht mehr die eigene Hand vor dem Gesicht, vor den Augen. Und so im Nebel ist man manchmal auch ein bisschen verloren. Und vielleicht ist das auch manchmal in unserem Alltag, auch im Gemeindealltag so, dass man vor lauter Nebel die eigene Wand, die eigene Hand nicht mehr sieht und sich ein wenig darin verloren vorkommt. Aber eins möchte ich ganz deutlich sagen, und das weiß jeder von uns, der Nebel ist nicht das Letzte. Hinter dem Nebel ist immer ein blauer Himmel und darüber scheint die Sonne. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute Morgen hier im Gottesdienst sind. Und vielleicht ist gerade dieser Gottesdienst wieder eine Möglichkeit, ein wenig aus dem Nebel herauszukommen und wieder ein Stück vom blauen Himmel und von der Sonne zu sehen, nämlich von Jesus. Von Jesus. Und das ist ja das größte Privileg, das wir haben dürfen, dass wir an Jesus Christus glauben. Und auch diese Eingangsstelle, die wir eben gerade gehört haben, und auch noch andere Stellen in der Bibel machen es ganz zentral deutlich, worum es geht. Nämlich es geht darum, dass uns die menschliche Gegenwart Gottes, die menschliche Gegenwart Gottes in der Person Jesu Christi erschienen ist. Die menschliche Gegenwart Gottes ist in Jesus Christus erschienen. Der Apostel Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott hat sich nicht verhüllt. Gott hat sich auch nicht uns verborgen. Normalerweise könnten wir Menschen niemals seine Herrlichkeit, seinen Lichtglanz, oder man könnte auch sagen, die Energie, die in ihm steckt, aushalten. Aber er ist erschienen. Die menschliche Gegenwart Gottes ist erschienen in Jesus Christus. Er ist unsere Sonne. Er ist unsere Sonne. Und deswegen dürfen wir uns heute Morgen wieder mit Jesus beschäftigen. Und bei allen anderen Fragen, die unseren Glauben ausmachen, die manchmal so kontrovers einhergehen und die uns manchmal belasten und Schwierigkeiten machen, ist es so zentral wichtig, dass wir den Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Im Johannesevangelium ganz am Ende, da hat der Verfasser dieses Evangeliums, der Johannes, er hat dort seine Absicht verkündigt. Es ist immer gut, wenn man die Absicht eines Autors kennt. Wenn man weiß, ach, mit welcher Absicht hat er denn das geschrieben? Und der Autor des Johannesevangeliums, er schreibt fast am Ende, da sagt er uns, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also das Johannesevangelium enthält vieles über Jesus, aber lang nicht alles, was passiert ist. Und dann sagt er, diese aber, also die, die im Johannesevangelium drinstehen, das, was dort über Jesus berichtet wird, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Dieses Bekenntnis, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, das ist eine andere, sage ich mal, eine andere Formulierung für das, was ich eben schon gesagt habe, dass uns die menschliche Gegenwart Gottes in Jesus Christus begegnet. Das ist in diesem Titel, das ist ein Titel Sohn Gottes. Und Sohn Gottes bedeutet, dass Jesus nicht geschaffen wurde, sondern es heißt, an anderer Stelle wurde gezeugt. Was bedeutet das? Nun, das, was aus dem Vater hervorgeht, was aus Gott hervorgeht, was selbst ungeschaffen ist, weil es aus Gott direkt kommt, Teil von Gott ist, das ist dieser Titel Sohn Gottes, dass wirklich Jesus Gott ist. Und das ist heute so zentral für uns zu verstehen, dass das nicht irgendein Bekenntnis ist. Man kann heute viel über Gott reden. Ja, irgendeinen Gott wird es ja schon geben. Aber dieser Anspruch, der mit Jesus Christus verbunden ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass in ihm Gott zu uns kommt, da liegt ja auch ein Anspruch darin, ein Anspruch, der zutiefst herausfordert. Wenn Jesus wirklich Gott selbst ist, dann hat alles das, was er lehrt, alles das, was er sagt, alles das, was er verkündigt, das hat für uns höchste Bedeutung, weil Gott selbst in ihm redet, spricht, handelt, wirkt, tut. Das ist die höchste Bedeutung, wenn wir Gott wirklich ernst nehmen, wenn wir die Vokabel Gott ernst nehmen. Deswegen das Johannesevangelium geschrieben mit dieser Absicht, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und damit, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Nun, dieser Glaube, der scheint manchmal für uns in unseren Kreisen so etwas Selbstverständliches zu sein. Und dabei ist er in keinster Weise selbstverständlich. Und wisst ihr, ich habe Menschen erlebt, die haben ihr ganzes Leben oder eine lange Zeit ihres Lebens an Jesus geglaubt. Und irgendwann ist auf einmal bei ihnen der Glaube zerbrochen. Auf einmal ist der Glaube in sich zusammengefallen wie ein Scherbenhaufen. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das passiert? Und dann habe ich mich gleichzeitig auch gefragt, könnte mir das denn auch passieren? Dass es vielleicht irgendwann mal einen Moment in meinem Leben gibt, wo ich nicht mehr glauben kann. Wisst ihr, es ist erschütternd, wenn man Menschen kennenlernt, die alles, was sie vorher geglaubt haben, in Frage stellen. Und für sie auf einmal das alles weg ist und die auch selbst darunter leiden. Man trifft nicht so häufig Leute, aber ich habe welche getroffen. Und deswegen möchte ich uns einmal heute Morgen mit dieser Frage, und diese Frage steckt auch in dem Text, den wir gleich lesen werden, die steckt da drin, worauf baut mein Glaube auf? Worauf baue ich meinen Glauben? Oder worauf ruht denn mein Glaube? Worauf ruht er? Nun, Ich lese uns einmal einen Text aus Johannes 4. Und dieser Text ist genau mit der Absicht geschrieben worden, die ich uns eben gerade erläutert habe. Da wird uns von einer Heilung berichtet. Johannes 4, Abvers 46, und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Juda nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn der war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und noch während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten ihm: Dein Kind lebt. Da fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Jesus kommt wieder nach Kana in Galiläa. Hier ist er überhaupt kein Unbekannter. Nein, da hat es vor einiger Zeit eine Hochzeit gegeben, eine unvergessene Hochzeit. Eine Hochzeit, bei der man Braut und Bräutigam längst vergessen hat. Ihre Namen sind unbekannt. Ist normalerweise komisch, ne? Normalerweise weiß man noch, wer geheiratet hat. Hier nicht. Nein, die Hochzeit ist deshalb so bekannt und berühmt geworden, weil dort Jesus Wein, Wasser in Wein verwandelt hat. Weil dort dieses Zeichen geschehen ist, was die Heilszeit ankündigt. Eine kommende Heilszeit, Wein, das Zeichen für die Heilszeit, weil mit Jesus das Heil zu seinem Volk Israel gekommen ist. Und nicht nur in Kana, nein, in ganz Galiläa hat sich die Kunde verbreitet: Jesus ist wieder da. Und auch aus Judäa, aus Judäa war er gekommen, und die Evangelien, die strukturieren das, wie sie von Jesus berichten, ein bisschen unterschiedlich. Matthäus, Markus und Lukas, sie machen das geografisch: erst Galiläa, dann der Weg nach Judäa und dann alle Ereignisse in Judäa. Das ist so ein bisschen geografisch geordnet. Im Johannesevangelium ist es ein bisschen anders. Da sind es dreimal, wo Jesus aus Galiläa nach Judäa und wieder zurückgeht. Also da ist es ein bisschen anders. Und aus Judäa, wo er herkommt, wird berichtet: Als er aber in Jerusalem war beim Passafest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Dann heißt es hier ganz merkwürdig: Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Also da gibt es auf einmal so unterschiedliche Art von Glauben. Da glauben Menschen an Jesus, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Müssen wir normalerweise sich doch freuen. Es ist doch immer so, wenn man von Wundern berichtet, wenn man diese Erfahrungen berichtet, die Menschen mit Jesus machen, ist es doch eigentlich so, dass das erzählt wird, damit Menschen sagen: Ja, das ist da passiert ja wirklich was. Da ist ja aber wirklich was dran an dem Jesus. Aber Jesus reagiert hier etwas verhalten. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Komisch, ne? Er vertraut sich ihnen nicht an, er traut der ganzen Sache nicht. Er traut diesem Glauben, den die Menschen doch in Judäa gezeigt haben, er traut der ganzen Sache nicht. Und nun ist er wieder in Kana in Galiläa und die Nachrichten über ihn sind ihm vorausgeeilt. Und dort trifft er auf diesen königlichen Beamten. Ein Beamter des Herodes Antipas, der war eigentlich kein König, der wurde im Volksmund König genannt, der war so ein kleiner Fürst von Rom eingesetzt. Und nicht mal so, also so ein, wenn man jetzt Hessen noch mal ein bisschen aufteilt, so ein bisschen wie so, der hatte zwei Landkreise, wofür der zuständig war. Aber der war ein wichtiger Mann und der konnte auch schon schlimme Sachen anrichten. Der hatte richterliche Gewalt. Nun, dieser königliche Beamte, der hat auch gehört, dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war und ging hin zu ihm und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Dieser königliche Beamte kommt aus Kapernaum, am See Genezareth. Und dieser Mann ist 30 Kilometer, hat er einen 30 Kilometer Fußmarsch hinter sich, um nach Kana zu kommen, nach Galiläa. 30 Kilometer. Der hörte, dass Jesus aus Judäa gekommen war und er hat gehört. Und er hat vielleicht auch etwas erfahren von anderen. Er hat von anderen etwas über Jesus erfahren. Und nun macht er sich auf den Weg nach Kana. Wisst ihr, so ein 30 Kilometer Fußmarsch, der dauert ja einige Stunden. Ich glaube, dieser Mann, der ist nicht so locker spazieren gegangen. Der hat auch nicht die Aussicht unterwegs genossen. Der war auch nicht wegen der Landschaft unterwegs. Dieser Mann hatte ein todkrankes Kind zu Hause. Ein todkrankes Kind zu Hause. Fieber. Damals gab es kein Antibiotikum, da gab es keine Medikamente. Wir wissen nicht, welche Krankheit es war, aber Fieber, wenn das Fieber immer höher wird, dann ist irgendwann Lebensgefahr da. Und dieser Mann macht sich auf den Weg. Und was wird alles in ihm vorgegangen sein? Was wird ihn auf diesem Weg, auf diesem Fußmarsch, diese 30 Kilometer, was wird ihn alles innerlich bewegt haben? Werde ich noch rechtzeitig in Kana ankommen? Wird Jesus mit mir gehen? Werden wir noch rechtzeitig wieder zurück sein? Kann Jesus überhaupt helfen? Oder ist vielleicht schon alles, stimmt das, was andere von ihm gesagt haben? Wisst ihr, es gibt solche, ja, das sind so Grenzsituationen und die sind wahnsinnig anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. Nun, er kommt nach Kana in Galiläa. Und er steht vor Jesus und er bittet ihn, doch mit ihm zu kommen in sein Haus, damit sein Sohn Hilfe erfährt. Und wisst ihr, es gibt manchmal Stellen im Neuen Testament, da zuck ich zusammen. Weil das sind dann so Situationen, wo ich sage, also ich habe so ein Jesusbild früher gehabt. Da war Jesus so ganz lieb. So ganz, ganz lieb. So lieb und so ein bisschen angepasst, wie ich das auch bin. Dann denke ich, Jesus, was machst du hier? Da steht dieser Mann in seiner Not vor Jesus und dann sagt Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Im Seelsorgekurs sofort durchgefallen. Keinerlei Empathie für den Hilfesuchenden. Ist das nicht merkwürdig? Wisst ihr, man überliest manchmal so Stellen so schnell. Da geht man manchmal ganz schnell drüber hinweg. Nein, hier auf einmal wird dieser Mann mit so einer Frage konfrontiert. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Warum so schroff? Warum diese Zumutung? Warum wird dieser Mann mit seiner Not so herausgefordert? Nun müssen wir vielleicht mal von dem Mann ein bisschen weg, so mal ein bisschen Distanz. Ich habe jetzt gerade so eine Nähe zu diesem Mann aufgebaut, aber mal so ein Stück auf Distanz. Wisst ihr, Jesus wurde immer wieder mit einem bestimmten Anspruch konfrontiert. Beweise dich, zeige uns, was du kannst. Am Kreuz werden sie ihm sagen, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, so steig herab vom Kreuz. Zeige dich, beweise dich. Immer wieder kommen Menschen zu ihm und sagen, zeige uns deine Zeichen, zeige uns deine Wunder, dann wollen wir glauben. Und darin liegt unsere menschliche Vermessenheit. Nämlich, dass Menschen selber bestimmen wollen. Selber die Bedingungen stellen, die für ihren Glauben notwendig sind. Zeige uns, was du kannst, dann können wir selbst bestimmen, was wir von dir halten. Dann wollen wir selbst entscheiden, was wir von dir zu halten haben. Wisst ihr, es gibt Dinge in dieser Welt, die gehören zur Wahrheit, die gehören zur Wirklichkeit. Da kann ich mich nicht für entscheiden. Für die Wahrheit kann ich mich nicht entscheiden, dass sie wahr ist. Aber manchmal machen wir Menschen uns selbst zum Gradmesser, zum Maßstab. Wir entscheiden, dass unsere Erfahrung dann bestimmt, was Wirklichkeit ist, was wahr ist. Aber wisst ihr, das ist ein Glaube, der sich von der eigenen Erfahrung abhängig macht. Ein Glaube, der sich von der eigenen Erfahrung abhängig macht. Und damit stehen wir auf ganz wackeligem Boden. Ganz wackeligem Boden. Wenn ich selber bestimme, was wahr ist und mache das von dem abhängig, was ich erfahre, was ich erlebe. Und dann ist nämlich die Gefahr, bleiben die Erfahrungen aus? Bleiben die Erfahrungen aus? Dann geht auch der Glaube baden. Und das ist bei manchen Menschen so. Auf einmal machen sie Erfahrungen, die sie nicht gewollt haben. Oder sie machen keine Erfahrungen, das, was sie erwartet haben. Und auf einmal bricht ihr Glaube wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Jesus will nicht einen solchen Glauben. Er will nicht der große Wundertäter sein. Und wisst ihr, deswegen sind die Wunder im Neuen Testament, das ist eine ambivalente Geschichte. Das ist etwas Ambivalentes. Aber dieser Mann lässt sich nicht entmutigen. Wisst ihr, dieser Mann, der hätte doch jetzt allen Grund gehabt. Also Jesus, wenn du mir so kommst, dann lass ich es sein. Gut, habe ich doch gerade gewusst, dass der auch nichts helfen kann. Ich gehe wieder nach Hause, es hat keinen Wert. Aber in dem Herzen dieses königlichen Beamten, was ist in diesem Herzen? Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Komm in meine Not hinein. Komm in meine Not hinein, Herr. Erbarm dich unser. Der Mann sieht nur die Not. Und die Not ist größer als die Zumutung, ist größer als aller Zweifel. Und mit seiner Not steht er vor Jesus. Und wisst ihr, da ist unser Herr. Und die Frage ist, wie wird er sich dieser Not annehmen? Wird er die Erwartung erfüllen? Wird er kommen? Und Jesus sagt zu diesem königlichen Beamten, geh hin, dein Kind lebt. Geh hin, dein Kind lebt. Schon wieder eine gewaltige Zumutung. Sollte doch mitkommen. Damals, wenn man einen Heiler, einen Arzt bestellt hat, dann ist er zum Kranken gekommen. Dann hat er bestimmte Sachen verrichtet. Wenn dann so komische Heiler kamen, die haben dann bestimmte Texte gesprochen, Gebete gesprochen, die hatten dann ihre Rituale. Und dieser Mann bekommt nur ein Wort. Er bekommt nur einen Satz, 1, 2, 3, 4, 5 Worte. Geh hin, dein Kind lebt. Was ist das für eine gewaltige Zumutung? Oder? Wisst ihr, hier ist ein Wunder. Genau an dieser Stelle ist ein Wunder. Warum? Was ist denn das Wunder? Das Wunder ist, dass Jesus selbst redet. Hier ist nicht mehr Hörensagen, da reden nicht mehr andere über Jesus, sondern Jesus selbst spricht zu diesem Mann. Er redet selbst in der Vollmacht, dass er der Sohn Gottes ist, und in dieser Vollmacht redet er zu diesem Mann. Und indem er diesem Mann sagt, geh hin, dein Kind lebt, in dieser vollmächtigen Zusage weckt er auch den Glauben dieses Mannes. Es ist das Wort des Herrn, es ist sein Wort, das diesen Mann trifft. Und auf einmal ist nicht mehr die eigene Erfahrung das Bestimmende, sondern das Wort, das diesen Menschen in seinem Innersten trifft. Es ist der Herr selbst, der zu diesem Mann redet. Und der Mann muss nicht mehr auf das vertrauen, was er von anderen über Jesus gehört hat. Und auf dieses Wort von Jesus setzt er sein Vertrauen. Aber bei diesem einmaligen Vertrauen bleibt es nicht. Der Glaube an Jesus als Sohn Gottes ist mit ihm und seinem ganzen Hause dann die vertrauensvolle Hinwendung zu Jesus als dem Sohn Gottes, als dem Herrn des Lebens, als dem Retter. Und die Folge davon ist, dass er mit seinem ganzen Haus Jesus nachfolgt. Und wisst ihr, das ist ein Glaube, der nicht auf die eigene Erfahrung baut, sondern der sich auf das Wort von Jesus selbst stellt, auf dieses Wort, das der Herr selbst spricht, auf das Wort, das uns im Neuen Testament von Jesus offenbart wird und wo der Heilige Geist dieses Wort dann in unsere Herzen hineinspricht. Und so gibt es Stufen des Glaubens. Auf der einen Seite so eine Vorstufe, Not lehrt beten. Das ist noch nicht der Glaube im vollen Umfang, aber es ist sozusagen dieser erste Schritt, diese erste Bewegung zu Jesus hin. Zu dem, von dem man gehört hat, was andere berichten, den man aber noch nicht persönlich kennt. Und darin kommt dann vielleicht auch der Zweifel, ob das wirklich was bringt. Das ist ein erster Schritt. Aber dann kommt auch diese Probe, wer bestimmt, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Muss ich Jesus mir beweisen oder vertraue ich seinem Wort? Und durch das Wort von Jesus wird dann der Glaube geweckt. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges, aber Jesus selbst bestimmt, wie er handelt, nicht unsere Erwartung. Der Beamte wollte, dass Jesus mit ihm kommt, aber das Wort von Jesus muss reichen. Und so sind Wunder, wie viel Wunder braucht der Glaube? Wunder und Zeichen, persönliche Erfahrungen sind gut, sie sind aber ambivalent. Und ich habe in einer Auslegung drei Punkte gelesen. Ich war versucht, eigentlich meine Predigt so aufzubauen, aber ich habe es dann doch ein bisschen anders gemacht. Aber ich möchte euch diese drei Punkte nennen, die ein Ausleger zu diesem Text gegeben hat. Er sagt, der Glaube an Jesus braucht keine Wunder. Ha? Der Glaube an Jesus braucht keine Wunder. Nein, der Glaube an Jesus braucht das Wort von Jesus, die Person Jesu, dass mir Jesus begegnet. Aber der Glaube an Jesus erfährt Wunder. Der Glaube an Jesus erfährt Wunder. Das heißt, dass Jesus Zeichen schenkt, Zeichen gibt, dass er sich unser erbarmt, dass er sich unserer Not annimmt. So sind besondere Erfahrungen Zeichen göttlicher Gnade und manchmal auch Anstoß zum Glauben. Sie sind aber kein göttliches Muss, auf denen der Glaube sich ausruhen kann. Und letztendlich ist es so, worauf soll mein Glaube ruhen? Ich bin mit diesem Text heute Morgen noch nicht fertig. Manchmal hätte man ja so gern so alles griffig und dass das so 100% alles ein System ist und passt. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich bin mit diesem Text noch gar nicht fertig. Und dieses Verhältnis von Wunder und Glaube, das habe ich auch noch nicht 100%ig verstanden. Aber ich weiß, mein Glaube soll auf Jesus ruhen und nicht auf meiner Erfahrung. Ich möchte nicht festlegen und bestimmen, was Jesus zu Jesus, dem Sohn Gottes, macht. Der Glaube erlebt Wunder, aber nicht nur. Also, der Glaube braucht keine Wunder, der Glaube erfährt Wunder. Und zum Schluss möchte ich uns noch eine Herausforderung mitgeben. Nämlich, was für eine Art von Glaube braucht es, wenn Wunder und Erfahrungen ausbleiben? Was für eine Art von Glaube braucht es, wenn Wunder oder Erfahrungen ausbleiben? Es geschieht nicht immer ein Wunder. Es wird nicht jeder geheilt. Und wisst ihr, es ist fatal, es ist ganz fatal, dann zu sagen, du hast nicht genug geglaubt, deswegen ist dein Liebster nicht gesund geworden. Das ist ganz fatal. Und hier, das habe ich erlebt. Ich habe es erlebt, dass eine Mutter, deren Kind im Sterben war, von einem tiefgläubigen Menschen gesagt bekommen hast, du hast nicht genug geglaubt, sonst würde dein Kind nicht sterben. Das ist das Schlimmste, was man Menschen antun kann. Worauf ruht der Glaube, wenn Wunder ausbleiben? Nun, es ist ein Glaube, der ganz von sich selbst wegschaut, der nicht auf die eigene Erfahrung baut, sondern sich ganz und gar auf Jesus wirft. Der sich ganz und gar auf Jesus wirft. Und das größte Wunder ist für mich, wenn Menschen an Jesus festhalten, auch da, wo sie keine Wunder erleben. Das ist für mich das größte Wunder. Nämlich da ist Jesus selbst das Wunder. Da ist er selbst das Wunder. Es ist sein Wort. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Und dann stelle ich mich auf dieses Wort, auch wenn die Erfahrung dagegen spricht. Und das ist ein Glaube, den kann keiner von uns machen. Sondern das ist Gnade. Aber das bedeutet, dass wir aufhören, Maßstäbe an Jesus zu richten und zu sagen, so musst du dich verhalten, damit wir glauben können. Sondern dieser Glaube ist ein Wunder, da wo wir uns ganz auf ihn verlassen, weil er Jesus, der Sohn Gottes selbst ist, egal was passiert, und weil sein Wort zu uns gesprochen hat. Und das wünsche ich uns. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich möchte mich mit dieser Frage beschäftigen, worauf ruht mein Glaube? Und ich möchte nicht selbst der Maßstab für Jesus sein, sondern Jesus soll mir seinen Maßstab geben. Er soll durch sein Wort bestimmen und mir diesen Glauben an ihn in mein Herz hineinlegen. Möge Gott das in seiner Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf.